Manchmal, da wünsche ich mir einen Fahrstuhl. Jetzt werdet ihr sagen, naja, sie ist ja im 8. Monat schwanger, da kann man sich auch mal einen Fahrstuhl wünschen. Aber ich wünsche mir einen Fahrstuhl zum Mond. Und mit diesem etwas verrückten Gedanken möchte ich euch heute Morgen hier ganz herzlich begrüßen bei uns in der FEG zum 3. Advent, zum Gottesdienst hier. Ja, und ich bleib dabei, ich wünsche mir einen Fahrstuhl zum Mond. Denn wie kann man schneller zum Himmel kommen als mit solch einem Fahrstuhl? Oder um es noch ein bisschen besser zu sagen, wie kann ich schneller aus diesem Gedanken, was mich alles beschäftigt, ja, Weihnachtsstress, aber auch vielleicht kleinere und wirklich auch größere Nöte. Wie kann ich dem schneller entrinnen, als wenn ich einfach einen Fahrstuhl hätte, wo ich auf einen Knopf drücke und einfach mal hochfahre, um eine andere Perspektive zu haben? Was könnte schneller gehen als solch ein Fahrstuhl? Also vielleicht wünschst du dir jetzt auch manchmal einen Fahrstuhl. Und als Beraterin habe ich tatsächlich solch eine Frage auch schon mal gestellt. Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Möglichkeit, Ihre Sorge, das, was Sie jetzt wirklich hier beschäftigt, warum Sie auch zu mir in die Beratung kommen, einmal vom Mond aus zu betrachten. Was würde sich dann verändern? Und ganz viele antworten das, was sich auch auf einer Postkarte finden lässt. Das sehen wir hier. Vom Mond aus gesehen spielt das Ganze gar nicht eine so große Rolle. Jesus hat einmal gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Menschen, die in Not sind, denen hilft vielleicht tatsächlich diese Vorstellung von dem Fahrstuhl zum Mond, um da ein bisschen Abstand zu ihrem eigenen Problem zu bekommen. Das hilft überraschend gut, kann ich als Beraterin sagen. Es ist aber nur eine gedankliche Spielerei. Wenn Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden, Friede euch, also ihr könnt Frieden haben, dann ist das mehr als eine gedankliche Spielerei. Dann ist das real. Advent, dem Himmel ganz nah. Das ist heute unser Thema hier im Gottesdienst. Und es ist ein Gottesdienst, in dem Gott uns einlädt, seine Perspektive ganz real zu erleben. Zu erleben, dass es wahr ist, dass er gekommen ist und dass sich dadurch die ganze Weltgeschichte verändert hat. Obwohl wir noch hier unten auf der Erde sind und obwohl wir uns manchmal einen Fahrstuhl zum Mond wünschen, weil wir trotzdem in unseren eigenen Gedanken stecken. Und ich möchte uns einladen, dass wir uns auf diese Perspektive Gottes einlassen können. Wir wollen das auch erleben, indem wir heute gemeinsam Abendmahl feiern, ganz reales schmecken und mit Musik auch hören und singen und erklingen lassen, wie gütig der Herr ist. Und damit auch seinen Trost und Zuspruch da erfahren, wo wir gerade drin stecken. In all dem Schönen, aber eben auch mitunter in all dem Schwierigen, was wir so mit uns tragen. Und lasst uns jetzt am Anfang des Gottesdienstes einfach um diese Perspektive bitten. Und manchmal tut es gut, das ganz konkret zu tun. Und deshalb möchte ich gleich das Gebet, das wir zusammen sprechen wollen, mit einer stillen Zeit beginnen, dass ihr die Möglichkeit habt, das, wo ihr euch gerade eigentlich einen Fahrstuhl wünscht oder eben noch besser gesagt Gottes Perspektive für euer Leben, dass ihr das ganz konkret vor Gott bringen könnt. Wo ihr Trost und Zuspruch brauchen könnt, dass wir das abgeben gleich zu Beginn des Gottesdienstes an ihn. Das kann ja alles Mögliche sein. Und dann würde ich das Gebet gerne abschließen, gemeinsam mit euch. Gott, ich danke dir, dass du real bist und nicht nur eine gedankliche Spielerei. Und wenn es psychologisch bewiesen ist, dass selbst gedankliche Spielereien uns manchmal mehr Handlungsspielraum geben können, dann danke ich dir dafür, dass das bei dir auch ganz real möglich ist und dass wir dich ganz real erfahren können. Und ich möchte dich bitten für all das, was du gerade gehört hast von den Leuten hier, was sie beschäftigt, was sie abgeben wollen, wo es mal leichter, mal schwerer fällt, dass du heute hier ganz nah erfahrbar wirst und es möglich machst, ein Stück Abstand zu gewinnen zu dem, was uns beschäftigt, ein Stück von deinem Trost, deinen Zuspruch zu erleben, erfahrbar zu machen. Und so wollen wir einfach dir diesen Gottesdienst geben und den wollen wir feiern im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und gemeinsam singen wir das erste Lied, das erste Adventslied, Herbei, o ihr Gläubigen. Ja, ich freue mich, euch heute schon mitteilen zu können, dass wir heute noch einmal Gottesdienst feiern dürfen. Am Nachmittag ist nämlich Lighthouse, der etwas andere Gottesdienst. Und heute unter dem Thema Kein Widerstand ist auch keine Lösung. Und Pastor Arno Völkel, der heute Morgen predigt, wird auch heute Nachmittag dabei sein. Und ihr wisst vielleicht schon, dass es mit 15.30 Uhr ganz gemütlich anfängt. Und wie könnte man schöner einen Adventssonntag begehen, als dort zusammen erst zu essen und ein bisschen zu plaudern und dann gemeinsam nochmal Gottesdienst zu feiern. Also herzliche Einladung, heute noch einmal zu kommen und Leute mitzubringen zum Lighthouse-Gottesdienst ab 15.30 Uhr hier im Gemeindesaal. Ansonsten werfen natürlich große Ereignisse ihre Schatten voraus. Kommenden Sonntag ist in diesem Jahr nicht nur der vierte Advent, sondern eben auch Heiligabend. Und das Wichtigste zuerst, um 10 Uhr morgens fällt der Gottesdienst aus. Dafür finden dann die beiden Weihnachtsgottesdienste statt. Einmal um 15.30 Uhr hier der Familiengottesdienst und um 17.30 Uhr die Christvesper. Und bedenkt, einfach früh genug zu kommen, denn ihr wisst, da wird es bekanntlich sehr voll. Und eine Woche später dann, da ist es genau andersrum, da ist Silvester, das ist wieder an einem Sonntag und da findet morgens um 10 Uhr der Gottesdienst statt und dafür dann abends keiner. Und das findet ihr aber alles zum Glück auch noch auf dem Gottesdienstblatt, damit ihr das nicht vergesst. Und bezüglich des Weihnachtsgottesdienstes oder der Weihnachtsgottesdienste darf ich euch schon auf die FEG-Spendenaktion, die es dieses Jahr gibt, aufmerksam machen. Und zwar Gemeinde helfen Gemeinden. Und zwar helfen wir als Deutscher FEG-Verbund der FEG-Auslandshilfe. Und in diesem Jahr, und das ist eben toll, was man das heute schon mal sagen kann, weil es eine tolle Arbeit ist und eine sehr wichtige Arbeit ist, die sie dort machen, und zwar unter Roma-Gemeinden in Osteuropa, in verschiedenen Ländern, diesem Volk dort, das oft auch in diesen sehr ärmlichen Ländern nochmal am Rande der Gesellschaft leben und damit in sehr großer Armut einfach unterstützen. Und die Christen dort, die dort helfen, die machen auch Gottesdienste und bauen Kirchen, aber was sie vor allen Dingen auch tun, sind Bildungszentren zu bauen, damit die Roma eben noch andere Bildung erfahren können und auch Krankenhäuser werden gebaut. Und da wird dann nächste Woche für gesammelt werden in den Weihnachtsgottesdiensten. Es ist aber auch, gibt aber auch die Möglichkeit zu spenden, auch unabhängig vom Weihnachtsgottesdienst, unter dem Stichwort Gemeinde helfen Gemeinde. Und so haben wir eine gute Möglichkeit, Hoffnung weiterzugeben, denn das ist es ja, was wir besonders erleben in der Weihnachtszeit. Und Hoffnung ist auch ein gutes Stichwort. Heute haben wir nämlich die Möglichkeit, am Büchertisch noch ein bisschen Erweiterung zu erleben. Zum einen findet ihr genau wie letzte Woche schon Bücher von Pastor Arne Völkel zusätzlich auf dem Büchertisch. Und zum anderen liegen dort ein paar Hoffnungskalender. Und es kann ja sein, dass du denkst, ja, mir geht das so schnell abhanden, dass Gott ja real in meiner Wirklichkeit ist und dass du dir das wünschst, Hoffnung zu erleben. Und wir haben letztes Jahr von unserer Kenia-Reise Fotos mitgebracht, ganz schöne, mein Mann und ich. Und ein Hoffnungskalender gemacht von einem kleinen Verein, der nämlich genau das auf Deutsch auch heißt, Nippe Tumaini, es gibt Hoffnung. Und wir haben, die Produktionskosten sind schon gedeckt, sozusagen, ihr könnt einfach einen mitnehmen, es sind noch 5 Exemplare da. Und vielleicht interessiert euch ja auch, was wir dort in Kenia gemacht haben. Das ist ein ganz kleines Projekt mit bisher 10 Kindern. Im Moment wird gerade das zweite Haus für weitere 10 Kinder gebaut von einem sehr guten Freund von uns. Und ja, da könnt ihr euch einfach beschenken lassen. Beim Büchertisch stöbern, gucken, ob der Kalender euch gefällt, um dann etwas Hoffnung für euch mit nach Hause zu nehmen. Dann darf ich zum Januar schon sagen, dass die Allianz Gebetswoche wie jedes Jahr im Januar stattfindet. Und Pastor Rolf Zyrus hat mir auch schon gesagt, es gibt auch schon einen Flyer, wo ihr verschiedene Veranstaltung in Dortmund findet, schaut doch schon mal rein, guckt euch den Flyer an, damit ihr teilhaben könnt an dieser Gebetswoche, um Licht für Dortmund sein zu können. Die findet vom 15. bis 20. Januar statt. Genau, und dann habe ich noch erfahren und freue mich darüber, dass die SMD heute hier im Gottesdienst ist und dass sie, die benutzen ja unsere Räumlichkeiten und die wollten einmal ihr Gesicht zeigen und auch Danke sagen. Kommt doch mal nach vorne, ich habe von 4 Personen gehört. Ah ja, schön.
Ja, wir sind nicht die ganze SMD, wir sind ein kleiner Teil davon. Wir treffen uns alle 2 Wochen unten bei euch im Café Q. Und da wollten wir uns einfach mal für bedanken, dass wir die Räume nutzen können, die Instrumente nutzen können. Wir haben als kleines Dankeschön, haben wir euch Kekse mitgebracht und draußen auf die Tische gestellt. Das sind so kleine weiße Tütchen, da steht Danke drauf. Die sind von uns. Genau, esst die einfach auf. Wer nicht weiß, was wir als SND machen, wir treffen uns ungefähr so ähnlich wie es Crossover auch, nur dass wir uns nur alle 2 Wochen treffen und Gottesdienst machen oder gottesdienstähnliche Abende. Und wir haben ein bisschen mehr den Fokus auf Mission an der Uni gelegt und gehen raus an die Uni und erzählen unseren Kommilitonen von Jesus und laden sie ein, zu uns dazuzukommen. Genau.
Ja, danke schön schon mal für die Kekse. Ich habe gehört, dass die Kindergottesdienstkinder sogar so ein richtiges Dorf von euch gebaut bekommen haben. Voll schön. Ja, jetzt würden wir gern noch gemeinsam weiter singen und die Kollekte einsammeln heute für unsere Gemeinde. Und zwar wollen wir singen, Macht hoch die Tür.
dem Himmel ganz nah. So habe ich die Predigt für diesen dritten Advent überschrieben und dazu zwei Bibelworte gewählt. Das eine aus der Offenbarung des Johannes, Offenbarung 21, Vers 1, und das andere aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 13. In der Offenbarung lesen wir: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und im Petrusbrief: Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Ich frage jetzt nicht, wer unter uns das Glaubensbekenntnis sicher sprechen kann, aber vielleicht ist es dem einen und anderen doch vertraut. Es beginnt: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Dann in dem zweiten Artikel geht es um die Geburt Jesu und seines Lebens und seines Sterbens. Und am Ende des Glaubensbekenntnisses heißt es dann: Ich glaube die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wenn wir so den Glauben bekennen, und vielleicht mag der ein und andere dieses Bekenntnis genauso mitsprechen, wenn wir also so den Glauben an das ewige Leben in der letzten Strophe des Apostolikums bekennen, dann ist das ein Glaubenszeugnis. Dann ist das im Grunde genau das, was in diesen beiden Versen gesagt ist. Wir warten auf einen neuen Himmel, auf eine neue Erde. Und wir leben diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde entgegen. Und das Meer, heißt es in der Offenbarung, wird nicht mehr sein. Wenn ihr jetzt an Palmstrände denkt oder an den Ballermann, an das Mittelmeer oder was, dieses Meer ist nicht gemeint, sondern das Meer in der Bibel, in der Offenbarung, ist das Symbolbild des Chaos. Menschen erlebten die Meere als tosende Gewalten und als enorme Kraft. Vielleicht so, wie wir einen Tsunami erlebt haben, da haben wir etwas von dieser tödlichen Gefahr erfahren, die vom Meer ausgehen kann. Und das war den Menschen damals sehr nah und sie hatten dazu noch manch mystische Vorstellung von Seeungeheuern und dergleichen mehr. Und deswegen ist das Meer in der Bibel die Chaosmacht, die vollkommene Unordnung, Symbol des Bösen. Unsere Frage ist oftmals eine ganz andere. Unsere Frage ist vielfach die: Gibt es überhaupt ein Danach? Und falls es ein Danach gibt, was hat uns das zu sagen? Gibt es ein Danach? Ich finde, der Petrusbrief gibt eine wunderbare Antwort. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir warten also, dass etwas Neues kommt nach dem Tod und nach dem Ende dieser Welt. Und dann wird eine Verheißung ausgesprochen, die ganz wesentlich ist. Wir warten danach nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und ich finde, wenn es kein Danach gäbe, müsste man es erfinden, denn dass wir jetzt keine Gerechtigkeit haben, das ist offensichtlich. Und ich glaube, jeder einigermaßen empfindsame Mensch sehnt sich nach Gerechtigkeit. Wir spüren, wie bedrohend es ist, wenn ein Volk oder wenn Völker in Unordnung geraten, wenn quasi das Meer sie überspielt, wenn das Chaos regiert, wenn es kein Recht, keine Ordnung, keine Rechtsprechung, keine Gewaltenteilung gibt. Ja, die Bibel sagt, es gibt ein Danach und das ist absolut gut, denn das wird einen neuen Himmel, eine neue Erde beschreiben, in denen Gerechtigkeit nicht nur mal vorbeikommt, erscheint, sondern wohnt, also bleibend ist. Einige mögen diesen Gedanken sofort bejahen, andere können sich das aber nun gar nicht vorstellen und auch wer es bejaht, hat irgendwie keine Ahnung von dem, wie es ist. Denn auch wir Christen wissen ja schließlich nicht, wie das sein wird dann im Himmel. Die Bibel beschreibt da das ein und andere, aber nicht jeder freut sich über goldene Gassen und Edelsteine. Wir wissen es nicht. Und ganz überraschend finde ich, Jesus von den Toten auferstanden, kehrt zurück, lebt 40 Tage unter den Menschen und erzählt kein Sterbenswort darüber, wie es da aussieht. Warum hat er das nicht getan? Die Frage ist doch total naheliegend. Mensch, Jesus, du bist zurück, erzähl mal. Komischerweise wird diese Frage überhaupt nicht gestellt und merkwürdigerweise geht Jesus gar nicht drauf ein. Offensichtlich findet er es gar nicht so wichtig, dass wir das alles wissen. Mir scheint deutlich zu sein, dass wir uns darüber nicht in Spekulation verlieren sollen. Die Grenze, die wir nicht überwinden können, diese Grenze bleibt also. Auch die Berichte bereits totgeglaubter Menschen, die wieder reanimiert wurden, helfen uns hier letztlich nicht weiter. Was bleibt, sind Vermutungen, auch Wunschbilder, vage Hoffnungen, manchmal auch demonstrative Gleichgültigkeit gegenüber dem Sterben und dem danach. Viele Menschen fürchten aber noch mehr als den Tod das Sterben und das vielleicht qualvolle Leiden. Nicht wenigen macht der Gedanke große Mühe, einmal den Angehörigen zur Last zu fallen. Mancher meiner Generation hört das schon von seinen Kindern, also dass du das weißt, pflegen werden wir dich nicht. Angst aber auch vor dem Alleingelassenwerden, und zwar in der Stunde des Sterbens. Angst vor der Abhängigkeit von den anderen Menschen. Andere möchten den Tod und das Sterben als rein private Angelegenheit wieder erfahren und begreifen, mit dem jeder dann auch selber fertig werden muss. Es wird also so sein, dass wir den Bibelworten, die wir hörten, gegenüber ganz unterschiedliche Empfindungen haben und ganz unterschiedliche Gedanken hegen. Wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Einigen unter uns mag es dabei auch schaudern und das Stichwort von der Jenseitsvertröstung fällt. Jenseitsvertröstung in einer Kirche und Gemeinde des 21. Jahrhunderts. Ich kann das Befremden verstehen, denn es gibt hier nun wahrlich genug zu tun. Sofern wir den persönlichen Glauben an Jesus Christus noch nicht gefunden haben, können wir aus diesem Wort sogar gar keinen Trost ziehen, sondern nur eine Vertröstung daraus hören. Aber Trost und Vertröstung sind ja offensichtlich zweierlei und die Bibel will uns tatsächlich trösten. Gerade das Buch der Offenbarung ist, auch wenn es einen ganz anderen Ruf hat, ein Buch des Trostes. Denn es gibt einen danach und es gibt einen, der auf dich, auf mich wartet. Es gibt diesen neuen Himmel, diese neue Erde, in denen Gerechtigkeit lebt. Es gibt eine Befreiung von aller Mühsal, von aller Qual, von allen Schmerzen. Und diesen Himmel erwarten wir, wenn alle Tränen abgewischt sein werden. Und es wird keine Not mehr sein und kein Geschrei. Lässt sich das Glück dieser Welt auf der Erde finden? Alles Glück dieser Erde? Wesentlich ist die Botschaft des ewigen Lebens, des neuen Himmels und der neuen Erde genau aus diesem Grund. Der Ausblick auf ein Leben nach dem Tod wirkt in der Bibel handlungsprägend und zielgebend. Es ist keineswegs so, dass es hier um eine Vertröstung geht und man sagt nun, überlass die Erde sich selbst, wir tragen dazu nichts mehr bei. Ganz im Gegenteil. Der Ausblick auf das Leben nach dem Tod wirkt in der Bibel immer handlungsprägend und zielgebend. Der Grund dafür ist, dass das jetzige Leben einem endgültigen Ziel entgegenlebt. Oder anders gesagt, das Leben hier ist nicht alles. Auch das ist zunächst nur ein Glaubensbekenntnis, eine Behauptung der Christen. Aber ich denke, wenn wir sie verstehen lernen, wenn wir darauf hören, welche Botschaft darin steckt, dann glaube ich, kann es auch für Menschen, die noch keinen Glauben haben, eine Verheißung werden. Das Leben hier ist nicht alles. Wenn das stimmt, was folgt daraus? Fundamental für das Leben mit Gott ist das Unterwegssein mit Gott. Im Petrusbrief werden die Christen als Wanderer und Pilger angesprochen, ja als Fremde in der jetzigen Welt bezeichnet. Und dieses Fremdsein wurde von den Menschen erfahren und erlebt und es wurde ihnen von außen auch aufgedrängt. Sie litten unter Verfolgung durch Staat und Gesellschaft damals. Auch heute leiden enorm viele Christen in vielen Ländern dieser Welt unter dem Staat und unter Verfolgung. Unter solchen, die sagen, es gibt kein Danach. Und deswegen dürfen wir und werden wir mit dir verfahren, wie es uns beliebt. Wir müssen uns vor niemanden rechtfertigen. Nicht vor irgendwelchen Menschen, nicht vor irgendwelchen Gerichten und schon gar nicht vor Gott. Wo Menschen gequält, gefoltert und unterdrückt werden, da ist der Glaube an einen Gott weit weg. Das ist der Gedanke eines Gerichtes weit weg. Für die verfolgte Christengemeinde ist aber der Gedanke des Gerichtes Gottes eine Frohbotschaft. Und nicht, weil es den anderen schlecht gehen wird, sondern weil sie selber Gerechtigkeit erfahren werden. Darin liegt der Trost. Die Menschen litten und leiden durch Staat und Gesellschaft unter Verfolgung. Und dass auch wir Fremde sind, bedeutet, dass wir unterwegs sind in dieser Welt. Und ich glaube, du musst nicht im Gefängnis sitzen und musst nicht drangsaliert werden und kannst dich doch genauso empfinden, wie fremd, fast wie verloren in dieser Welt. Ein Wanderer, ein Pilger, wenn man so will. Darin liegt die Chance unserer Beschäftigung mit dem Leben. Und darin liegt auch die Chance unserer Beschäftigung mit dem Tod, mit dem Sterben. Denn aus Wanderschaft soll Pilgerschaft werden. Und was ist der Unterschied? Vielleicht macht er über die Weihnachtstage, wenn die Gans so richtig schwer im Magen liegt, oder die Roulade, oder der Kartoffelsalat, ich weiß nicht, was es bei euch gibt. Vielleicht macht er dich an diesem Sonntag dann auf den Weg zu einer Wanderschaft. Wir machen einen Verdauungsspaziergang. Und es ist schon sehr deutlich, dass das hier nicht gemeint ist, wenn die Bibel von der Wanderschaft der Christen in dieser Welt spricht. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Spaziergang und einer Wanderschaft? Nun, Wanderschaft hört sich schon ein bisschen anstrengender an als Spaziergang. Und was ist der Unterschied zwischen Wanderschaft und Pilgerschaft? Wer pilgert, hat ein Ziel vor Augen. Eine Pilgerreise hat immer ein Ziel. Und das ist das, was die Bibel beschreibt, weshalb sie Christenleben als Pilgerschaft benennt. Wir leben auf ein Ziel hin. Wir stromern nicht wild durch den Wald und wissen auch nicht wohin, sondern wir gehen diesem Ziel entgegen als Pilger in dieser Welt, aber ein Ziel vor Augen. Wo der Ausblick aufs Jenseits, auf das, was die Bibel mit dem Symbolnamen Himmel bezeichnet, wo das entfällt, wo diese Hoffnung verblasst, wo die Verheißung der ewigen Hoffnung wir verlieren, da muss sich dann notwendig fast alle Glückserwartung hier auf dieses Leben in dieser Welt und hier auf Erden konzentrieren. Geht mir der Glaube an den Himmel Gottes verloren, muss ich den Himmel auf der Erde finden. Hier und jetzt muss dann das Paradies stattfinden. Und Spielverderber ist und verloren hat, wer das Paradies hier nicht zu finden vermag. Und da mögen wir einen Augenblick in uns reinhören und du dich selber fragen, wir hatten ja schon zu Beginn des Gottesdienstes die Zeit der Stille, des persönlichen Nachdenkens und Gebetes. Und da wird dir vielleicht bewusst gewesen sein, naja, nach Paradies fühlt es sich hier noch nicht an. Und alle Bemühungen, das Herrliche ins Leben hier hineinzubringen, quasi hineinzuquetschen, die ist so mühsam und so oft bleibt sie unbelohnt. Gut, glücklich sein, das ist unser Wunsch. Ja, und daran ist auch nichts moralisch Zweifelhaftes oder Verwerfliches. Aber es enttäuscht als Lebensprinzip. Glücklich sein, der Wunsch, glücklich zu sein, hier das Paradies zu haben, enttäuscht als Lebensprinzip, als Lebenshoffnung, ist es untauglich. Pilger, sagte ich, haben ein Ziel. Und daran erinnert uns der Advent. Wir erfahren mit dieser Botschaft eine ungeahnte Freiheit, weil die Sorge um das selbstgezimmerte Paradies seine Macht über unser Leben verliert. Und wenn ich nochmal an den Anfang des Gottesdienstes denke, versuch mal mit in diesen Fahrstuhl einzusteigen und ab zum Mond, dann finde ich, wird das sehr schön deutlich. Das ist die Erfahrung, dass die Sehnsucht danach, Last hinter uns zu lassen. Den Hammer mal fallen lassen zu können von der Bemühung, sich selbst das Paradies zu zimmern. Im Glauben, dass da schon eine neue Wohnung für mich bereitsteht. Wieder so ein wunderbares biblisches Bild. Diese Wohnung, sagt Jesus, ist schon eingerichtet. Ich bin zu meinem Vater gegangen und habe da jede Menge Apartments für euch bereitgestellt. Ein großartiges Bild. Und weil da eine Wohnung ist, brauchst du hier nicht Hammer und Meißel und Nagel und musst dir dein Paradies hier auf Erden zimmern und zurechtschustern. Freu dich auf den Advent, freu dich auf das, was kommt. Das war und das ist bleibendes Merkmal christlichen Glaubens und es ist auch das Merkmal gelebter Nachfolge Jesu, dass sich unsere Hoffnung auf das ewige Leben mit der Bereitschaft zur Wanderung in der Fremde zusammenfindet, weil wir Pilger sind mit einem Ziel. Und weil wir Pilger sind, kann uns das Loslassen gelingen und auch die Hinwendung zum anderen Menschen. Und deswegen noch einmal ist es in der Bibel niemals diese Botschaft nur eine Vertröstung, sondern es ist genau dies, es kann dir das Loslassen gelingen. Du kannst etwas von Freiheit und Befreiung erleben. Du kannst dich dem anderen Menschen zuwenden. Denn tatsächlich, wie es so heißt, das Beste, das Schönste kommt noch. Advent bedeutet Ankunft im Leben. Ankunft in diesem Leben, das sich auf das Ende freut, weil das ein ganz neuer Anfang sein wird. Und wenn wir als Christen und du heute als Christ lebst und dieses Weihnachtsfest vielleicht feiern wirst als Christ, dann hat das Neue schon längst begonnen. Dann ist jedes Weihnachtsfest, jede Kerze, die wir anstecken, wieder ein Stück Nähe des Himmels. So ganz nah. Und wenn wir nachher das Abendmahl feiern werden, gleich nach der Zeit, in dem wir Gott loben mit Liedern und ihm singen, wenn du dann nach vorne kommen magst, weil du Glauben an Jesus Christus hast, dann nimm doch mal Brot und Kelch und lass dir diese Verheißung zusprechen, der Anfang hat schon begonnen in meinem Leben. Und es wird einen neuen Anfang geben, eine ewige Herrlichkeit. Und dann bin ich dem Himmel nicht nur ganz nah, sondern mittendrin. In der Mahlfeier danken wir dafür Jesus, der uns diese Verheißung gibt. Amen.
wie Arne das schon gesagt hat, wollen wir jetzt Gott loben mit Liedern. Und ich bitte euch dazu aufzustehen, wenn es möglich ist. Aus Psalm 108, Vers 1 bis 7. Mein Herz ist zuversichtlich, o Gott. Ich will singen und auf der Harfe spielen. Wach auf, meine Seele, Harfe und Zither, wacht auf. Ich will aufstehen noch vor der Morgenröte und sie wecken durch unser Spiel. Vor den Völkern will ich dich loben, Herr. Ja, vor ihnen soll mein Lied für dich erklingen. Denn deine Gnade ist so groß und weit wie der Himmel und deine Treue reicht bis zu den Wolken. Zeige dich, o Gott, in deiner Macht. Lass sie den Himmel überstrahlen und auch auf der ganzen Erde. Lass deine Herrlichkeit sichtbar werden, damit alle gerettet werden, die du liebst. Hilf uns mit deinem starken Arm und erhöre mein Gebet.
Jesus, ich danke dir einfach, dass wir hier sein dürfen. Ich danke dir, dass wir für dich Lieder singen dürfen. Ich danke dir, dass wir dir einfach unseren Lobpreis bringen dürfen. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass wir das aus ehrlichem Herzen tun können, dass wir jetzt vor dich kommen, um dir einfach alles hinzugeben, um dir unsere ganze Ehre zu erweisen, die du verdienst. Ich danke dir, dass du und so oft deine Gnade und deine Güte und deine Liebe schenkst, dass wir das jeden Tag nur erfahren dürfen, dass wir jeden Tag erfahren können, wie du einfach bei uns bist, wie du uns durch jede Situation trägst, die vielleicht auch mal nicht so gut ist. Und deswegen wollen wir dir einfach danken für alles, was du getan hast und wollen uns dir jetzt komplett hingeben und dir einfach singen.
wenn mein Verstand begrenzt ist, traue ich dir alles zu. Du hast gute Gedanken, die mich fest in dir verankern. Und weil ich in deiner Hand bin, traue ich dir alles zu. Denn du machst alles neu, schön entsteht wieder Regen. In dir blüht alles auf, du bist pulsierendes Leben.
Thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and to tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, when I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say our words. You're good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us. It's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as to call me, and deeper still as to call me, and deeper still.
Vergiss es nicht, dass du lebst, war keine eigene Idee, und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es. Geist mein Begleiter, der mich mit seinem Frieden umgibt. Lass die Gleichgültigkeit meines Herzens verbrennen und Mut und Liebe bestehen.
Wir wollen nun das Abendmahl feiern. Und wenn du das, was wir gerade gesungen und Gott gelobt haben, mitsingen konntest von ganzem Herzen in Dankbarkeit für das Leben, das dir Gott geschenkt hat und für seine Liebe, die er dir entgegenruft und zuspricht, dann bist du ganz herzlich eingeladen, an dieser Mahlfeier teilzunehmen. Denn darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen einzigen Sohn gesandt hat in diese Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Wir hören auf die Einsetzungsworte und stehen dazu und zum anschließenden Gebet bitte auf. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr davon trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr des Herrn Tod, bis dass er wiederkommt. Amen.
Jesus, ich danke dir dafür, dass du real bist und nicht nur ein Gedankenexperiment, das uns vertrösten möchte. Und ich möchte dich bitten, dass du es möglich machst, dass wir jetzt Gemeinschaft mit dir und untereinander haben und dass du diese Gemeinschaft segnest. Und so beten wir gemeinsam: Unser Vater im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus, unser Herr, spricht: Kommt herzu, denn es ist alles bereit.
Ja, und zum Ende dieses Gottesdienstes wünsche ich uns allen einen Fahrstuhl in der nächsten Woche. Und wenn nicht zum Mond, dann vielleicht in Gottes himmlische Perspektive der Ewigkeit. An ganz verschiedenen Stellen in unserem Alltag und in unserem festlichen Handeln, wo wir sein werden an Weihnachten, wünsche ich uns das. Gerne möchte ich uns noch den Segen am Ende zusprechen und ihr dürft dazu aufstehen. Und vielleicht möchtest du auch, dass für dich noch gebetet wird oder dass du merkst, da ist noch Unruhe in dir oder ganz viel Dankbarkeit und du möchtest darüber sprechen, dann gibt es gleich hier hinterm Tannenbaum die Gelegenheit dazu, dass du das noch nutzen kannst. Und die anderen seid herzlich eingeladen, die Kekse zu essen, den Büchertisch zu bestöbern und überhaupt ins Gespräch noch zu kommen. Und ich wünsche euch einen gesegneten dritten Advent mit folgenden Worten. Und der Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.